geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie.
So, wir fangen mal mit der Archivnotiz an. Heute ist der 6. Mai 2023. Herzlich willkommen beim Podcast der DFA. Ich bin Andreas Langen und mein Gast heute ist Hendrik Faure. Das freut mich sehr, dass wir endlich die Gelegenheit haben zu sprechen. Wir sprechen anlässlich einer Tagung und wie immer bei den Tagungen, an denen du jetzt schon seit etlichen Jahren teilnimmst, hast du einen großen Packen Bilder dabei in deiner Mappe, die du auch mir gerade hier gezeigt hast. Wie viele von denen werden dann am Schluss dieser Tagung ihren Besitzer gewechselt haben, indem du sie einfach liegen lässt und es dem Zufall überlässt, wer sie wieder einsammelt?
Das liegt ja nicht in meiner Hand, das liegt ja bei den Leuten, die da sind. Aber es ist eben, um ein bisschen Kommerz aus dem Ganzen rauszunehmen. Ich habe ja viel mehr Bilder, als ich hier irgendwo unterbringen kann. Deswegen kommt es da echt nicht drauf an. Und wenn es die Leute freut, ist doch schön.
Jetzt muss man dazu sagen, dass das nicht irgendwelche Bilder sind vom Automatendrucker irgendwie im Drogomarkt, sondern es ist ein sehr spezielles Verfahren, mit dem du das herstellst. Das ist die Heliogravur. Richtig ausgesprochen?
Das ist richtig. Also um es genau zu sagen, Kupfertiefdruck-Heliogravuren nach dem Verfahren von Talbot und Schlitt.
Seit wann gibt es das?
Das kommt auf an, wonach du fragst. Also die zugrunde liegende Druckgrafik gibt es seit 4000 Jahren. Das Verfahren der Aquatinta, was reingeht, wurde von Goya besonders weiterentwickelt. Das ist irgendwie 200 Jahre her. Und die Verbindung der beiden ging dann ab 1830. Und wirklich reif war es so um 1850, um die Blütezeit, da hat es Ende des 19. Jahrhunderts gehabt, wo es dann eben auch besonders als künstlerisches Ausdrucksmittel genutzt wurde. Das war vorher nicht so. Es war aber immer für Kleinauflagen gedacht und hört so in den Rahmen der ganzen Experimente, wo man versucht hat, das Licht irgendwie auf Papier zu bringen.
Ich erinnere mich an die schöne Vokabel Rembrandt im Zusammenhang mit Piktoralismus, als vor gut 100 Jahren Fotografie noch so den Kampf mit der Malerei ausfocht, wer ist jetzt die wirkliche Kunst, haben da die Fotografen, wenn sie schön Rembrandt sprinten konnten, dann galt das nahezu als so wertvoll wie Malerei. In diese Denkweise passt das wohl, weil es eine sehr grafische, malerische Anmutung hat. Oder du schüttelst den Kopf?
Nein, weil das mit Rembrandt ist ja ein ganz schwieriges Thema. Da gibt es einen langen Streit darüber, ob diese Dunkelheit sein Firnis ist, der vergilbt ist und wie weit er wirklich selbst mit Licht und Schatten gemalt hat. Das habe ich in Turon, wo die so sehr viel restaurieren, mal gefragt. Die meinen, dass es zum Teil also von ihm auch so gewollt sei, aber die Zeit hat das hier viel dazu getan. Aber piktorialistisch ist natürlich richtig. Das heißt, es ist eine Methode, die versucht, Bilder eben ja, malerisch im weitesten Sinne zu gestalten. Malerisch ja, nicht? Aber eben in dem Sinn, malerisch heißt ja, dass das Bild eine Atmosphäre hat und eine Stimmung. Und dafür ist die Methode gut geeignet.
Und malerisch heißt streng genommen natürlich auch, dass es ein Unikat ist. Und das ist ja eines der Schwierigkeiten der Fotografie, mal abgesehen von den ganz frühen Daguerreotypien etc. Und heutzutage sowieso diese endlose Verfügbarkeit und Multiplizierbarkeit, das ist etwas, das dieses Verfahren explizit anders macht, weil es gar nicht viele Abzüge erlaubt, oder?
Ja, aber keine Unikate. Man hat Oktikat oder wie soll man das sagen? Ja. Tiefdruckpressen brauchen sehr viel Druck und Kupfer ist weich und ich ätze in Kupfer. Und das heißt, man hat so Auflagen von 8 bis 15, maximal 20. Aber ich mache eher Auflagen bis 8, weil das eine alte chinesische Glückszahl ist. Und außerdem, das reicht dann meistens auch. Nicht mal die 8 will wirklich jemand haben in allen Fällen.
Wie viele Kollegen gibt es, die mit diesem Verfahren des Kupfertiefdrucks Fotografien drucken, von denen du weißt?
Das ist in Frankreich als Weltkulturerbe anerkannt worden. In dem Zusammenhang haben die Leute, die das dort beantragt haben, mal eine Liste gemacht. Da bin ich auch mit drauf. Und da waren es zu der Zeit, waren das 35 Personen. Die Liste ist aber sicher nicht ganz vollständig. Also ich weiß jetzt in Westeuropa inzwischen wieder von noch 3 Leuten außer mir, die Heliogravuren machen. Aber wir sterben eben aus.
Weil es zu aufwendig ist? Ich stelle fest seit geraumer Zeit, dass es so unter jüngeren Kollegen und Kolleginnen ganz viele gibt, denen zum Beispiel die analoge Dunkelkammer total wichtig ist. An den Kunsthochschulen wollen alle unbedingt in die Dunkelkammer. Wieso gibt es das nicht als Trend bei dem Verfahren?
Einfach weil es so aufwendig ist. Man braucht eben mehrere Tage für eine Platte. Man muss schon relativ genau arbeiten. Man braucht lange Vorerfahrung. Ohne ein paar Jahrzehnte Dunkelkammervorerfahrung hätte ich das ungerne gemacht, weil es dann noch aufwendiger wird. Und es bringt eben nicht das schnelle Bild. Ich arbeite analog. Das kann man auch von sich geben, wenn man irgendeinen Kleinbildfilm in eine Kamera schubst.
Wie bist du überhaupt auf dieses Verfahren gestoßen? Das war ja sicher nicht der Beginn deiner fotografischen Tätigkeiten.
Nicht ganz, nein. Das war 30 Jahre später. Aber das Problem ist immer die Differenzierung der Lichter und der Schatten. Und ich habe lange Zeit ausgefressene Lichter koloriert. Einfach mit Retuschefarbe angemalt auf den fertigen Prints. Das geht ja in der Barrettierung sehr schön. Die nimmt die Farbe gut an mit Dia-Lasurfarben. Und habe da eben auch Bilder gemacht. Habe mich auch ein bisschen mit Fotogeschichte beschäftigt. Bin rein zufällig mal in eine Ausstellung gekommen von Hans Bellmer im Centre Pompidou. Und Hans Bellmer hat seine Puppenfotos wahnsinnig gut koloriert. Da habe ich gedacht, das schaffst du nie, da kannst du eh gleich nach Hause gehen. Und dann habe ich mich eben da drumherum ein bisschen mit Fotogeschichte beschäftigt. Und dann hieß es, dass dies so eines der bevorzugten Verfahren des Piktorialismus sei. Und dann habe ich mich umgesehen, wo ich das lernen kann. Das ging eigentlich gar nicht. Also ich habe dann eine Zeit lang selbst experimentiert. Das war es eher grausig und bin dann zufällig darauf gekommen, dass Lothar Osterbock in Brooklyn Kurse anbietet. Das ist bis heute einer der ganz wenigen, die das machen. Dann bin ich halt mal nach Brooklyn gefahren für eine Woche und habe mir das da angeguckt. Und das war so der einzige fotografische Unterricht, den ich in den letzten 70 Jahren hatte. Und dann habe ich da eben alleine weitergemacht.
Das Ganze so sehr analoge Verfahren hat ja auch viel mit Taptik zu tun. Und machen wir hier ohnehin was Paradoxes. Wir reden über Bilder, die nicht zu sehen sind. In der Folge legen wir noch einen drauf, weil wir eigentlich über ein haptisches Material auch sprechen müssten und dir das immer sehr wichtig ist. Deswegen bringst du die Sachen ja auch zu den Tagungen mit, legst die aus und sagst, Leute, fasst es an. Kannst du mal versuchen zu beschreiben, was das für ein Material ist, wie das aussieht, wie sich das anfühlt und was bei dir mental, emotional passiert, wenn du sowas in die Hand nimmst?
Das ist Papier, das sieht aus wie Papier, das fühlt sich an wie Papier und das ist mental wie Papier. Wenn man es isst, schmeckt es wie Papier, wenn es anzündet, brennt es wie Papier und wenn man es in den Müll tut, recycelt es sich wie Papier. Das ist mir ganz wichtig. Das Verfahren ist etwas giftig, aber die Resultate sind völlig ungiftig. Wenn man es nicht mehr mag, tut man es auf den Kompost und gut ist. Und es ist so resistent wie Papier. Papier brennt bei Fahrenheit 300, wie heißt der Roman noch von Bradbury, 352 oder irgendwie, jedenfalls in der Größenordnung. Ja, da ist nach der Atombombe ist der ganze digitale Mist schon längst weg, weil die magnetischen Schwellen links das nicht aushalten. Nicht, aber bis 300 Grad sind meine Gravüren, die bleiben. Ja, euer Kram nicht.
Also unser Kram ist ein gutes Stichwort, weil wir führen ja auch häufig Debatten über Digitalität. Vor ein paar Jahren war es noch ein großer Streit, ob man Bilder überhaupt digital projizieren kann bei so einer Tagung. Früher sind die immer als Exponat im Raum anwesend gewesen. Mittlerweile haben wir uns daran völlig gewöhnt. Und du hast eine sehr entschiedene Haltung zur Digitalität, die du auch gerne schon mal pointiert formulierst. Könntest du das nochmal zusammenfassen?
Ganz zurückhaltend formuliert, der Digitalismus tötet die Kunst. Noch zurückhaltender, der Digitalismus macht süchtig. Er bedient dieselben dopaminergen Strukturen, die das andere Suchtmittel auch tun. Es ist das einzige Suchtmittel, was von der Regierung empfohlen wird oder von allen möglichen offiziellen Stellen. Digitalismus gilt als schick, aber Digitalismus hat mehr Todesfälle als Cannabis. Ja, und Cannabis ist verboten, aber Digitalismus wird erzwungen geradezu. Man kann ja ohne Handy kaum noch aufs Klo gehen in der Öffentlichkeit. Ich finde das völlig ätzend, wenn man sich das anguckt. Früher haben die Leute in der U-Bahn Zeitung gelesen. Heute sind sie alle bucklig da und benutzen diesen China-Schrott, um darauf rumzupaddeln und nehmen die Entladung dieser Leuchtbildschirme für irgendeine Realität. Das ist ja meine Theorie, dass diese Handys sind einfach die Rache der Chinesen für das Opium, was sie denen eingeschleppt haben im letzten Jahrhundert. Und jetzt zahlen sie es uns heim, aber richtig.
Ich erinnere mich, dass du mal eine Website betrieben hattest, die aus einer Seite bestand mit dem Text »Verpiss dich«. Ist das eine Legende oder gab es die wirklich?
Verpiss dich, stand da nicht drauf, sowas Ähnliches. Das war deine Wahrnehmung der Webseite. Aber ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ich glaube nicht. Die hieß mal hvre.de. Das kann sein. Ich habe mich da nicht mehr drum gekümmert. Das kann so sein. Ich wollte das ja irgendwie mal machen, aber ich habe einfach keinen Spaß mehr dran. Ich habe jetzt hier dieses Ding mit den dirigierten Daumen, Facebook, und das ist schon schlimm genug.
Du machst die Dinge gerne anders als der Mainstream, was die Digitalität angeht. Und da, wo du lebst, hast du auch eine kleine Galerie eröffnet vor einiger Zeit. Kannst du dieses Projekt mal schildern?
Das ist das Zentralfenster. Das war eben eigentlich gedacht als vollständiger Ersatz für diesen Digitalkram. Zentralfenster ist ein alter Laden in Reifenhausen, wo ich wohne. Er ist 300 Meter von der Grenze zum Ostblock entfernt und deswegen dieser etwas DDR-mäßige Name und ärgert die Leute auch sehr, weil es ist wirklich mitten im Ort und das Haus ist eins, was früher nicht beliebt war, es hat einen schlechten Ruf, dass ich das dann übernommen habe, also für die Räume gemietet habe für die Galerie, wollte der Elektriker nicht mal seine Leute da reinschicken, weil da früher ein Kermisboxer drin wohnte und ich habe dann die Ladenräume ein bisschen umgebaut mit Caro, mit meiner Frau zusammen und neu eingerichtet und da ist jetzt eine Galerie drin, die niemand sehen will und gleichzeitig habe ich in der Galerie aber noch einen Raum für privat. Privatärztliche Tätigkeit.
Privatärztliche Tätigkeit ist auch ein interessantes Stichwort. Du bist in deinem Brot- und Butter- und Zivilberuf ja nicht Fotograf oder Künstler gewesen, sondern Psychiater, korrekt?
Also muss dazu sagen, diese ganzen Verfahren, über die wir jetzt reden, im 19. Jahrhundert, waren ausschließlich Verfahren für Dilettanten, weil Berufsfotografen überhaupt kein Geld hatten, sich solche Verfahren zu leisten. Selbst Heinrich Kühn ist verarmt dabei und hat eben sein ganzes Vermögen für die Kunst ausgegeben. Und die Berufsfotografen wurden damals so angesehen wie heute die Anstreicher etwa. Und ich bin eben in der Beziehung, ich mein Geld woanders her, nämlich von der Tätigkeit als Psychiater. Und es kommen dann Patienten und das ist eine ganz schöne Verbindung, weil ich habe überwiegend berufstätige junge Leute, Migranten, alles Mögliche, so die ganzen Gruppen, die sonst in der Kunst nicht so in Erscheinung treten. Und ich erreiche damit mühelos 150 Leute oder mehr. Wenn ich das mal hochrechne von Reifenhausen, das wäre ein Viertel der Bevölkerung, wenn die Galerie in New York wäre, hätte ich da 5 Millionen Besucher pro Jahr. Das würde ich gar nicht schaffen wahrscheinlich. Insofern hat der kleinere Ort auch Vorteile. Und ich kann also sicher sagen, dass diese Art von Kunst, die ich so mache, auf großes Interesse stößt. Bei Handy gähne ich jeder gelangweilt. Ich habe so mal direkt vor den Augen zu sehen, ich habe ja auch eine Druckerpresse drin, wie Bilder gedruckt werden und was mit nach Hause zu nehmen, das ist schon interessant für die Galeriegäste. Der Nebenaspekt ist so, wenn jemand da hinkommt oder wenn du mich mal da besuchst, weiß man nicht, ob du als Kunstinteressent oder als psychiatrischer Patient kommst.
Reden wir doch vielleicht mal über die Inhalte der Bilder, die du produzierst. Wir haben jetzt nicht zufällig sehr viel über das Verfahren gesprochen, über die Distributionsweise, über die Wahrnehmung. Wenn ich mir diese Bildwelt des Hendrik Faure vergegenwärtige, dann besteht die zu ganz großen Teilen aus Still Life. Genauer gesagt müsste man sagen Naturmord, oder?
Still Life kann man sagen, Still Alive, wenn man Wortspiele mag. Und mein Atelier, wo ich die Bilder mache, ist total lebendig. Ja. Da ist so ein Gehen und Werden und Wiederkommen und so. Das habe ich ja manchmal auch in Bildern dran. Und ansonsten ist eben, geht es um die Entropie, die natürlich zunimmt, aber vorübergehend auch zu mehr Komplexität führt. Ja. Und ein halbverwester Leichnam hat manchmal sehr viel mehr Strukturen als irgendwie die Dunstenfahrer, die lebendig auf 4 Beinen rumläuft oder auf 2 Beinen.
Machen wir es mal konkret. Es gibt viele Objekte, viele beschädigte Objekte, Köpfe von Puppen oder von Figuren, menschlichen Figuren, relativ häufig. Da liegt natürlich der küchenpsychologische Schluss nahe, dass das was mit deiner Berufspraxis zu tun haben könnte, wenn man so zerschmetterte Gehirngefäße sieht. Es gibt viele nicht mehr lebende Tiere, die dann von Kleintieren bevölkert werden wahrscheinlich. Es gibt kaputte Kameras, also der wesentliche, überwiegende Teil sind eher so Vanitas-artige Motive. Es ist jetzt nichts Fröhliches dabei, nichts Nettes, Hübsches, sondern wenn es dir zu harmonisch wird, dann zeigst du auch mal gerne Kakerlaken in Großaufnahme. Das ist ja eine bestimmte Form der Weltwahrnehmung und der Weltspiegelung oder auch Weltkonstruktion. Bist du ein Pessimist, der da auf das ganze vergebliche Treiben guckt, das am Ende dann doch in sich zusammenfällt?
Keine Antwort.
Dann versuche ich es nochmal andersrum. Es gibt neben den Naturmorts auch Landschaftsstudien. Da befasst du dich mit der Lokalhistorie, mit der Umgebung der Ortschaft, mit Infrastrukturprojekten, aber auch mit historischen Fundstücken von Nachbarn, die in diesem Dorf fotografiert haben. Das ist dann eben nicht mehr deine eigene Bildproduktion, sondern das sind die Bilder, die früher mal jemand gemacht hat in diesem Dorf. Was erzählen die über diesen Ort, an dem du lebst?
Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Es geht mir ein bisschen um Tradition und um Kultur. Die Fachwerkhäuser sind ja eine ganz alte Handwerkstradition. Das ist praktisch die Kultur des ländlichen Bereichs. Und wenn ich sehe, wie die heute platt gemacht werden für irgendwelche Nachfolgebauten aus Beton von Leuten, die sich das leisten können, wie die ihr Geld da reinstecken, irgendwelche Protzbauten in Fachwerkensembles zu setzen und so. Da haben wir Beispiel direkt in der Nachbarschaft. Das macht mich wütend. Man muss sich ja irgendwo ein bisschen engagieren und da engagiere ich mich ein wenig, aber sehr wenig. Also ich habe da mal einen Nachlass aufgearbeitet, eben weil es dann sehr schöne Fotografien waren und mache eben die ein oder andere Aktion noch, um darauf hinzuweisen, was da passiert einfach. Die leitende Mafia in den Dörfern ist korrupt und das muss man ab und zu auch mal zum Ausdruck bringen.
Jetzt haben wir eben ein sehr flammendes Statement gegen die Digitalität gehört, aber es ist ja nicht so, dass du überhaupt nicht mit elektronischen Medien arbeitest, sondern deine Bilder in der Mappe mitbringst, auf den Tischen auslegst, den Leuten überlässt, aber auch Videos zeigst. Und diese Videos bestehen in der Regel aus den aneinandergereihten Fotos in einer bestimmten Reihenfolge und einer Tonspur. Und diese Tonspur von der jüngsten Videoarbeit, die du auch hier bei der Tagung jetzt im Frühjahr 23 zeigst, ist vor allem musikalisch. Und das sind im weitesten Sinne, würde ich mal sagen, psychedelische Sounds, Tangerine Dream, Pink Floyd und anderes. Welche Bedeutung hat das für dich, das mit Musik zu unterfüttern und warum mit dieser? Warum nimmst du nicht Johann Sebastian Bach oder John Zorn?
Also John Zorn. Gibt es ganz wenige Sachen, die ich wirklich gut finde. Es gibt so ein Lied über eine Kakerlake, das finde ich toll. Aber das andere, ich muss das korrigieren ein bisschen. Das ganze Digitalsystem ist aus meiner Sicht ein hervorragender Informationsträger, aber ein miserabler Bildträger, weil es einfach diese Entladung von irgendwelchen Leuchtdioden hinter Glas als Bilder ansieht. Die Leute hängen sich da so ein, dass sie das auch glauben, dass sie glauben, sie sehen Bilder vor sich. In Wirklichkeit sehen die kleinen Elektroentladungen. Aber man kann natürlich auch mit kleinen Elektroentladungen Kunst machen. In dem Video, was ich jetzt hier zeige, habe ich am Anfang eine Digitalkamera hinten auf mein Fahrrad montiert und habe ihn nach hinten fotografiert, habe den Film dann rückwärts laufen lassen, habe den Film solarisiert und noch ein paar Mal umgekehrt und irgendwie ein paar digitalistische Spielereien gemacht und dann gab es grafische Effekte. Es gibt ja gute digitalistische Fotografie. Jürgen Skriber ist mein Paradebeispiel für jemand, der gute digitalistische Fotografie macht. Da hat das seinen Wert, ja, aber das ist unser Leben bestimmt. Da hört es bei mir völlig auf. Das ist nicht flammend, das ist zurückhaltend gewesen.
Es gibt ein Projekt von dir über einen Autobahnbau in der Nähe deines Dorfes. Was zeigst du da, welche Position, welche Blickweise von Hendrik Fauré auf diesen Aspekt von Realität bekommen wir da zu sehen?
Diese Autobahn geht fast durch meinen Garten. Es ist 2 Kilometer entfernt und man sieht einen grandiosen, grotesken und obszönen Zerstörung der Landschaft. Wenn irgendwo eine Autobahn hingebaut wird, ist auf 10 Kilometer rechts und links die Landschaft normalerweise hin. Hier in Reifenhausen war es dann die Flurbereinigung, die den Rest gegeben hat. Und die Folgen sehen wir überall. Die Insekten sind tot. Es gibt keine Hasen mehr. Ja, die ganzen kleinen Strukturen werden kaputt gemacht und die Landschaft verflacht und wird kommerzialisiert. Und diese Kinder, die sich da auf der Straße festkleben, sind die Einzigen, die das wirklich kapieren.
Ich glaube, das waren im Wesentlichen die Dinge, die ich dich fragen wollte. Andersrum ist die Frage an dich, was möchtest du uns denn noch mitgeben, was deine künstlerische Praxis und die Fotografie betrifft? Gibt es Aspekte, die wir noch erörtern sollten?
Wo du mir auf den Leim gegangen bist, erzähle ich dir, wenn du das Mikro ganz ausgestellt hast. Vielen Dank.
Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.